Vis-à-vis.
Krypto sollte ursprünglich mal eine Alternative zu Banken sein, unabhängig und dezentral. Inzwischen ist es aber eine Art Schattenbankensystem, sagt Christopher Olk. Was er damit meint, darüber können wir jetzt sprechen. Hallo, Herr Olk.
Hallo.
Sie sind Politökonom und promovieren hier an der Freien Universität Berlin, wo wir auch gerade miteinander sprechen. Warum haben Sie sich in Ihrer neuen Studie den Kryptomarkt angeschaut?
Ja, Krypto hatte in den letzten Jahren einen riesigen Hype und ganz viele, auch in meinem persönlichen Umfeld, haben sich zum einen gefragt, hätte ich damals in Bitcoin investiert, dann wäre ich jetzt Millionärin. Aber da ging ja auch ein politisches Versprechen mit einher, ein Geldsystem zu schaffen, was keine Banken braucht, keine Staaten braucht. Und es ist eben nach 2008 entstanden, als das reguläre Bankensystem zusammengebrochen ist und eine große Vertrauenskrise erfahren hat. Und heute, muss man aber ehrlich sagen, hat das, was wir in der Realität sehen, nichts mehr zu tun mit diesem ursprünglichen Versprechen von Krypto. Und das hat mich eben interessiert und darüber wollte ich mit meinem Co-Autor Louis gerne was schreiben.
Der Ausgangspunkt Ihrer Forschung ist die Kryptokrise 2022. Da ist der Kryptomarkt ziemlich abgestürzt, die Kurse sind eingebrochen und einer der größten Kryptobörsen, FTX, ist pleite gegangen. Warum ist das der Ausgangspunkt?
Also wir haben uns erstmal gefragt, es soll ja eigentlich keine Banken geben in diesem System. Das ist ja die ganze Idee. Und jetzt ist das, was wir da 2022 gesehen haben, das sah aber verdächtig nach einer Bankenkrise aus. Und was wir quasi versucht haben rauszufinden, ist auf Grundlage der Bilanzen von zum Beispiel FTX, was sind das eigentlich für Institutionen? Und wenn man sich diese Bilanzen anschaut, dann erinnert das sehr, sehr stark an die Schattenbanken, die sogenannten, die genau der Auslöser für die Krise 2008 waren.
Was sind Schattenbanken?
Schattenbanken sind im Prinzip einfach Banken, die nicht Banken heißen, also die juristisch keine Banken sind und deswegen nicht reguliert sind wie Banken, aber auch nicht den Schutz durch die Zentralbank zum Beispiel haben, aber gleichzeitig genau das Gleiche machen, was Banken machen.
Das heißt, die Börse FTX ist quasi eine Schattenbank nach Ihrer Studie und dann wäre die Kryptowährung das Schattengeld im weitesten Sinne. Was ich mich frage, ist, der Preis für eine Kryptowährung, zum Beispiel den Bitcoin, der bestimmt sich ja über Angebot und Nachfrage. Also wenn viele Leute kaufen wollen, ist der Wert hoch, wenn viele verkaufen wollen, niedrig. Warum sprechen Sie jetzt von Schattengeld, also einer Art staatlichem Geld ohne Kontrolle?
Also genau weil Bitcoin so volatil ist, haben sich auch lange nur ganz wenige Leute dafür interessiert. Und das hat sich genau dann geändert, als die Kryptobörsen und dann später die sogenannten Stablecoins dazukamen, die im Prinzip versprechen, dass man für seinen Bitcoin jederzeit einen Euro oder einen Dollar kriegt.
Was sind genau die Stablecoins?
Stablecoins sind eine spezielle Form von Kryptowährungen, die eben ein Versprechen sind, dass sie einen stabilen Wert haben. Also eine Stablecoin soll immer genau einen Dollar oder einen Euro wert sein. Und man kann, typischerweise kauft man mit diesen Stablecoins die Bitcoins. Das heißt, wenn man Euro hat, dann tauscht man den erstmal gegen eine Stablecoin ein und kauft dann davon seine Bitcoins. Und wenn man das verkaufen will, geht man den gleichen Weg zurück.
Das heißt, wir sprechen ganz oft von den Kryptowährungen, aber es gibt sehr unterschiedliche Funktionen. Wir haben jetzt schon ein paar angesprochen. Der Bitcoin ist eher ein Zahlungsmittel. Der Stablecoin hat diesen Referenzwert. Er ist immer genau ein Dollar oder ein Euro wert. Kann man das so sagen?
Ja, das sind völlig unterschiedliche Dinge. Und eigentlich sind Stablecoins auch gar nichts anderes als ein normales Bankkonto. Denn die Zahlen auf unserem Bankkonto sind ja auch nur ein Versprechen, dass man dafür Bargeld kriegt, sozusagen. Und Stablecoins sind eben ein Versprechen, dass ich dafür Dollars kriege.
Aber dieses Versprechen kontrolliert quasi niemand, deswegen die Schattenbank?
Das ist exakt der Unterschied, genau. Stablecoins sind einfach eine neue Art von Bankkonten, die außerhalb der Regulierung sind. Und das ist was, was immer wieder passiert ist in der Geschichte des Kapitalismus, dass irgendwer neue Arten von Geld erfunden hat, die aber außerhalb der Regulierung stattfinden.
2022, gehen wir nochmal auf diese Kryptokrise zurück, hat sich ja so gezeigt, dass diese Stablecoins nicht so stabil sind, wie sie versprechen, sondern quasi nicht eingetauscht werden können.
Normalerweise funktioniert das, aber wenn auf einmal aus irgendeinem Grund viele das Vertrauen darin verlieren, dass sie jederzeit ihre Bitcoins wieder gegen Euros tauschen, dann wollen alle auf einmal ihre Bitcoins gegen Euros tauschen, um sicher zu gehen. Und dann hat eine Kryptobörse wie FTX eben das Problem, dass sie auf einmal ganz viele Euros irgendwo herkriegen müssen. Und das Problem ist eben, dass die Vermögenswerte, die FTX hält, relativ riskant sind und illiquide. Das heißt, sie können nicht unbedingt ganz viele Euros auf einmal sich beschaffen. Und dann haben sie eben das Problem, dass sie ihre Verbindlichkeiten nicht bedienen können. Und das ist ein Bankrun, ein sogenannter. Also eine plötzliche Vertrauenskrise, wie man das von klassischen Banken aus klassischen Finanzkrisen kennt. Und das ist genau das, was bei FTX auch passiert ist.
Jetzt ist aber so, dass nach dieser Krise Krypto nicht verschwunden ist, sondern eigentlich im Gegenteil noch stärker nachgefragt wird. Ich denke zum Beispiel an US-Präsident Donald Trump, der ja Kryptowährung aktiv unterstützt und auch mit seiner eigenen Währung, dem Trump-Coin, Millionen verdient. Wie ordnen Sie diese Entwicklung ein?
Also nach 2022 stand das System quasi an einem Scheidepunkt, an einer Weggabelung, und das ist nach jeder Finanzkrise so. Zum Beispiel sind nach 2008 diese Immobilienkredite in der Form so gut wie verschwunden. Aber die Alternative, die zweite Möglichkeit, ist das, was dem Kryptosystem dann passiert ist, nämlich dass der Staat in irgendeiner Form anfängt, diese neue Form von Geld zu legitimieren und einzubinden nach und nach in das normale Geldsystem. Und nach der Kryptokrise 2022 hat man richtig gesehen, wie die ganzen KryptounternehmerInnen angefangen haben, sich um Trump zu scharen und ihn für dieses Projekt zu gewinnen. Das hat er auch gerne gemacht, nachdem er in der ersten Amtszeit noch eigentlich ein erklärter Krypto-Gegner war, ist er jetzt eingestiegen, nicht zuletzt, weil er halt selber ordentlich daran verdient. Und was wir jetzt gerade beobachten, ist zum Beispiel, dass eine große neue Regulierung, die gerade im Senat verhandelt wird, ein bisschen mehr Transparenz und Sicherheit sozusagen für Kryptobörsen bringen soll, aber vor allem eine staatliche Unterstützung und Legitimierung. Und Trump gibt ja eben selber auch eine Stablecoin raus, hat dafür sehr, sehr viel Geld gerade eingesammelt in Abu Dhabi bei seiner letzten Tour. Also es scheint einfach sozusagen ein größeres neues Projekt im US-Finanzkapitalismus zu sein, was jetzt den Segen von ganz oben hat.
Das heißt, im Moment ist das Kryptowährungssystem nicht mehr in diesem Bereich der Stadtbanken?
Es wird jetzt, es kommt immer mehr ins Licht sozusagen. Also es hat angefangen als ein System, was ganz außerhalb stehen sollte vom normalen Geldsystem, und jetzt wird so Schritt für Schritt weiter integriert. Eben genau dadurch, dass erstens der Staat es reguliert, damit ihm Legitimität verleiht, Vertrauen schafft, gleichzeitig auch selber mitmischt eben.
Aber ist es nicht genau ein Vorteil, wenn der Staat jetzt sagt, wir wollen, dass so eine Krise nicht nochmal passiert? Zum Beispiel die EU hat ja reagiert und gesagt, wir machen die MiCA-Verordnung, eine Regulierung gerade für Stablecoins, damit die nur noch angeboten werden können, wenn sie auch wirklich gedeckt sind mit stabilen Reserven. Ist es nicht genau der Weg, um solche Krisen zu verhindern in Zukunft?
Wenn man sich als Gesellschaft dafür entscheidet, dass man diese Art von Geld zulassen will und dass man den Akteuren, die das herstellen, dieses Recht geben will, dann ist es besser, das zu regulieren, als es nicht zu regulieren. Aber wir haben als Gesellschaft in einem langen historischen Prozess uns entschieden, bestimmten privaten Akteuren, Banken, dieses Recht zu geben. Und ich bin nicht überzeugt davon, dass diese neuen Kryptobanken dieses Recht, sozusagen, dass das Recht ausgeweitet werden sollte auf die und die sozusagen legitimiert werden sollten durch diese Regierung. Und zwar deshalb, weil ich nicht sehe, welchen gesellschaftlichen Nutzen Kryptowährungen erzeugen. Die können nichts, was unser normales Geld nicht auch kann, aber dafür können sie einen Haufen schlechte Sachen. Also wenn man auf die Suche geht danach, was tatsächlich Kryptowährungen ermöglichen, was normales Geld nicht ermöglicht, dann kommt man schnell in den Bereich von kriminellen Aktivitäten. Außerdem wissen wir auch, dass es einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch hat, diese Währung herzustellen. Das sind für mich zwei gute Gründe, das eher zu verbieten, und demgegenüber steht aus meiner Sicht kein gesellschaftlicher Nutzen. Das heißt, ich wäre dafür, Krypto zu verbieten. Wenn man es eben nicht verbieten kann und will, dann ist es immer noch besser, das zu regulieren, als es nicht zu regulieren.
Jetzt ist es aber so, dass ja in manchen Ländern mit instabilen Währungen auch Menschen zu Krypto greifen, wenn sie ihrem Geldsystem nicht mehr trauen, um überhaupt noch Transaktionen durchführen zu können. Ist das nicht eine Funktion, die auch wichtig ist, trotz der Risiken?
Ja, das ist Teil dieser großen Erzählung, die Krypto immer hatte. Und da ist es aber wichtig anzuerkennen, dass Krypto eben mittlerweile Teil des Dollarsystems ist. Und es ist ja wahnsinnig instabil, und die Teile, die stabil sind, Stablecoins nämlich, haben ihren Wert nur, weil sie in Dollars umtauschbar sind. Also sie sind im Prinzip nichts anderes als Dollars, und deswegen kann man aus diesem System gar nicht mehr rauskommen, indem man Kryptowährungen verwendet.
Und wäre es realistisch, Kryptowährungen tatsächlich zu verbieten auf der Welt?
Global die zu verbieten ist nicht realistisch, aber wie das Beispiel China zeigt, kann man das schon stark eindämmen. Also natürlich gibt es immer Möglichkeiten, um so ein staatliches Verbot rumzugehen, aber Ich glaube, man könnte sehr viele Menschen schützen davor, sich ja ihr Vermögen sozusagen an diese sehr gefährliche, spekulative, an diese Blase zu hängen, sozusagen.
Gibt es eine reale Gefahr, dass, wenn so eine Kryptokrise passiert wie 2022, dass das auch auf die reale Wirtschaft übergreifen könnte? Weil 2022 war das ja noch sehr getrennt. Da hat man das in der realen Wirtschaft nicht zu spüren bekommen.
Also wenn es so weitergeht wie jetzt, dann wären wir in ein paar Jahren wahrscheinlich an dem Punkt, an dem es gefährlich wird. Also es stimmt, 2022 war dieses System noch relativ getrennt, aber erstens machen viele großen Banken, haben mittlerweile Krypto-Departments und handeln mit diesen Vermögenswerten. Außerdem haben die Kryptobörsen eben ihre Bankkonten wiederum, wo sie ihre Dollarreserven halten, bei etablierten Banken. Und zum Beispiel bei der Silicon Valley Bank war das ein Teil von der Krise. Das war so eine gar nicht so kleine Bankenkrise in den USA letztes Jahr. Also man sieht die ersten Anzeichen davon, dass es überschwappen kann. Und wenn es jetzt reguliert, legitimiert, gefördert wird, dann könnten wir in ein paar Jahren an dem Punkt sein, wo das System too big to fail ist. Insbesondere, wenn die großen Tech-Plattformen anfangen, Stablecoins rauszugeben. Was ja Facebook schon mal machen wollte. Und wenn sowas passieren würde und da viele, viele InvestorInnen einsteigen würden, dann wären wir an einem too big to fail Punkt.
Dann wären die Verknüpfungen quasi aus Ihrer Sicht zu stark zwischen der realen Wirtschaft und der Kryptowelt.
Ja, genau.
Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.